SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Lieven Littar. Wer klingonisch googelt, landet bei ihm. Er ist einer der Experten weltweit für die Kunstsprache aus Star Trek, die es seit über 40 Jahren gibt. Und Lieven hat in klingonisch und über klingonisch schon 10 Bücher geschrieben und sein neuestes heißt Klingonisch vom Requisit zum Kult. Und heute ist er mein Gast, worüber ich mich sehr freue. Hallo Lieven, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, guten Abend, danke für die Einladung.
Wie würde man sich auf Klingonisch begrüßen oder wie würde ein Klingone Hallo sagen?
Klingonen sagen gar nicht Hallo, das ist etwas enttäuschend am Anfang. Die klingonische Sprache ist ja sehr kurz und sehr direkt und so sind auch die Klingonen. Also wenn sich Klingonen irgendwo treffen, dann sagt höchstens der eine den Satz Nuknech. Und Nuknech heißt, was willst du? Und der andere soll dann einfach sagen, was er will. Also man kommt da sehr schnell ins Gespräch.
Also ins Gespräch kommen wollen wir auch ohne große Schnörkel, direkt und klar raus, die Klingonen. Aber wie klingt sie sonst? Klingt schon sehr hart, die Sprache.
Die klingonische Sprache hat einige sehr ungewöhnliche Laute. Sie klingt sehr schroff, sehr rau manchmal. In den ersten Jahren dachte ich immer, es wäre so ähnlich wie Arabisch oder auch Russisch. Mhm. Aber nachdem ich jetzt beide Sprachen mir selbst angeschaut habe, habe ich gemerkt, es ist überhaupt nicht so ähnlich. Es ist einfach komplett anders, aber es klingt sehr rau, das stimmt.
Gibt also keine Sprache, die gesprochen wird, mit der man es vergleichen könnte? Oder?
Nein, in der Tat nicht. Es war ja sogar Absicht, dass der Erfinder der Sprache, zum einen sollte er ja eine Sprache erfinden, die für Außerirdische ist, also sollte sie sehr ungewöhnlich klingen, aber er hat auch darauf geachtet, dass die Sprache wirklich nichts ähnelt, was es auf der Erde gibt, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass er vermeiden wollte, dass irgendwann irgendjemand sagt, so, oh, Klingonisch klingt wie unsere Sprache, was soll das? Ja, also er wollte niemanden da auf die Füße treten. Und deswegen ist Klingonisch wirklich komplett eigenständig und komplett anders, als was man sonst so kennt.
Klingonisch, du hast schon gesagt, ist eine Kunstsprache, gesprochen von Außerirdischen. Aber wer sind die Klingonen? Für alle, die sich mit Star Trek vielleicht nicht so gut auskennen wie du.
Ja, genau. Wir fangen mal am Anfang an. Star Trek ist ja eine Science-Fiction-Serie aus den 60ern. Die anfangs eher weniger Erfolg hatte und erst bei den Wiederholungen mehr Erfolg hatte. Und wenn man im Weltraum reist, trifft man auf Außerirdische. Und im ersten Kinofilm, der 1979 rauskam, da gab es die Klingonen. Die Klingonen gab es ja vorher schon und die sind bis heute eine sehr beliebte Rasse geworden, also eine außerirdische Rasse. Und in dem ersten Film haben diese Klingonen eine Sprache gesprochen, ihre eigene, und die nennt sich dann Klingonisch. Und erst als in den Folgefilmen die Klingonen immer wieder auftraten, wollte man, dass diese Sprache vollständig ist, dass die schlüssig ist, auch auf die ersten Filme dann zurückgreift und darauf basiert. Und so ist die klingonische Sprache erfunden.
Eher friedliche Truppe, die Klingonen, oder streitbar?
Weil nein.
Ganz charakteristisch, was viele wahrscheinlich auch mit ihnen verbinden, ist diese besondere Stirn, die sie haben.
Ja, wobei die Stirn erst seit den Filmen zu sehen ist. Vorher hatten die das nicht. Und die Klingonen waren immer die Gegner. Es waren immer die Feinde der Menschen. Wobei die Klingonen wurden von Anfang an auch sehr interessant dargestellt. Es waren nicht nur Bösewichte, sondern sie hatten immer einen Ehrenkodex und sie haben auch nicht ohne Sinn und Verstand gekämpft, sondern sie wollten wirklich etwas erobern. Aber so nach dem Motto, wenn ein Feind auf den Boden liegt, tritt man nicht nach, sondern dann ist der Kampf zu Ende. Also es war immer sehr ehrenvoll. Und gerade diese Einstellung der Klingonen hat man oft verglichen mit den Wikingern oder mit den Samurai-Kämpfern, weil die ja eben auch so einen Kodex haben beim Kämpfen. Und über die Jahre hinweg haben die Klingonen sich immer weiterentwickelt und wurden zu einer sehr interessanten Partnerschaft mit den Menschen, weil sie eben nicht nur kämpferisch sind, sondern es gab immer wieder Konflikte, aber trotzdem sind die Klingonen zu Freunden geworden. Und deswegen sind die Klingonen so beliebt geworden und auch die klingonische Sprache.
Wenn wir nochmal auf die Sprache gucken, das Schwierige bei Sprachen ist ja häufig gar nicht so das Sprechen oder vielleicht auch das Vokabellernen, sondern eher die Grammatik. Wie ist es bei dieser Kunstsprache? Ist die auch schwer zu sprechen und zu lernen?
Die klingonische Sprache ist eigentlich sehr einfach. Wenn man es aus rein linguistischer Sicht betrachtet, ist Klingonisch sehr simpel aufgebaut. Es gibt keine Zeitformen, es gibt keine Beugungen, es gibt keine Anpassungen an irgendwelche Klänge oder Vokale. Und deswegen ist das ziemlich einfach. Aber Klingonisch hat so einige grammatikalischen Hürden eingebaut, sodass man manchmal etwas einfach nicht direkt übersetzen kann und dann einfach komplett blockiert ist, weil man versucht, etwas aus dem Deutschen zu übersetzen, was es aber im Klingonischen nicht gibt. Und dann muss man nach Alternativen suchen oder das anders formulieren. Und das macht das Ganze so spannend. Ein simples Beispiel dafür ist, es gibt kein Wort für Sein. Ich meine, es gibt auch irdische Sprachen, die nicht das Wort Sein haben, aber gerade wir im Englischen, Deutschen, Französischen, wir kennen das alle. Ja, man sagt, ich bin irgendetwas, das Wort fällt dann weg. Oder ja, man muss anfangen umzudenken, man muss überlegen, wie die eigene Sprache formuliert wird und wie die eigene Sprache funktioniert. Und es ist dieses Umdenken, was so viel Spaß macht.
Und wie hast du das Wort Sein dann ersetzt? Du hast viele Geschichten übersetzt, eben in diese Kunstsprache?
Ja gut, das mit dem Sein ist am Anfang, also wenn man andere Sprachen kennt, ist das gar nicht so schwierig. Es gibt ja auch im Arabischen zum Beispiel sagt man ja auch nicht Sein, sondern man sagt einfach nur ich und dann das, was ich bin. Mhm. Ana Sadiq, ich bin ein Freund. Und da ist kein Wort Sein drin. Und so ist es im Klingonischen so ähnlich. Aber es gibt andere Konstruktionen, die dann schon schwieriger werden. Nehmen wir nochmal das Verb Sein. Es gibt kein Wort für Sein. Und wenn ich jetzt das Zitat aus Hamlet übersetze, Sein oder Nichtsein, to be or not to be, das ist ja sehr einfach, aber man hat ja eigentlich nur die Wörter ausgetauscht. Wenn ich diesen Satz jetzt übersetzen möchte, ohne das Wort Sein, dann muss man überlegen, was heißt dieser Satz eigentlich? Was bedeutet das Wort Sein in diesem Satz? Und das musste ja Mark Okrent auch für den 6. Star Trek-Film übersetzen. Und der hat dann sich auch überlegen müssen, ja, wie mache ich das denn jetzt? Und hat er das erst übersetzt mit dem Wort für Leben, hat dann gesagt, Leben oder nicht Leben, das ist ja sinngemäß die Idee. Das hat dem Schauspieler aber nicht gefallen, weil das Wort für Leben ist Yin. Das war dann irgendwie so Yin, Pach, Yin, Bäh, das ist so, klingt komisch. Dann hat er eine andere Silbe genommen, Tach, Tach, hört sich schon sehr klingonisch an. Und daraus haben wir dann Tach, Pach, Tach, Bäh. Und dann hat man gesagt, okay, das hört sich gut an. Sein oder nicht sein auf Klingonisch ist Tach, Par, Tach, Bäh.
Und bedeutet dann?
Es bedeutet, ja, sinngemäß sein oder nicht sein. Und wörtlich übersetzt heißt es fortexistieren oder nicht fortexistieren.
Klingonisch ist über 40 Jahre schon alt und du hast aus diesem Anlass in deinem Buch Klingonisch von der Requisite zum Kult nochmal alles aufgeschrieben, was man über die Sprache wissen muss. Wie wurde die Sprache über die letzten 4 Jahrzehnte vom Requisit zum Kult?
Das ist eine gute Frage. Und zwar, es ist ja wirklich, Klingonisch wurde als Requisit entwickelt. Mhm. Das war einfach nur, weil man wollte, dass die Klingonen, ja die Außerirdischen bei Star Trek, dass die eine Sprache sprechen. Und deswegen habe ich das Wort bewusst so gewählt. Die Sprache war genauso ein Requisit wie ihre Kostüme, die sie tragen, wie die Waffen, die sie verwenden, wie die Filmkulissen. Das sind alles nur Einzelteile, die dafür sorgen, dass ein Film authentisch wirkt. Und genauso ist auch die Sprache wichtig, denn es gibt oft Filme, wo irgendein Blödsinn geredet wird, wo Außerirdische einfach nur krack, 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 krack sagen. Dann hört man, okay, das ist Quatsch. Oder es gibt auch Sprachen, wo etwas gesprochen wird, was klingt wie irgendetwas, aber man merkt, es ist nicht vollständig. Man wollte aber, dass das bei Klingonisch eben vollständig ist. Und über die Jahre hinweg wurde Klingonisch in den Filmen immer wieder verwendet. Das ist die eine Sache. Aber irgendwann ist das quasi über den Tellerrand hinausgeschwappt. Es gab plötzlich T-Shirts, die auf Klingonisch bedruckt sind. Es gibt Spiele auf Klingonisch und auch viele Filme, Kinofilme, die überhaupt nichts mit Star Trek zu tun haben, verwenden plötzlich klingonische Dialoge. Und ich habe gemerkt, dass es, sagen wir mal, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, wenn dann irgendwo Klingonisch auftaucht, am Anfang hat das jeder so ein bisschen belächelt. Das merkt man auch in der Serie, dass dann die Leute so sagen, was, Klingonisch, was ist das? Habe ich nie von gehört. Aber Jahr für Jahr, wenn Klingonisch auftauchte, hat man gemerkt, dann wurde das plötzlich cool. Dann war das was Interessantes. Oh, du sprichst Klingonisch, das ist aber interessant. Ja, sodass man gar nicht mehr so sagt, so, das ist irgendein Hirngespinst aus dem Film, sondern inzwischen ist es anerkannt. Klingonisch ist ja eine offiziell anerkannte Sprache. Und auch durch die Verwendung in verschiedenen Orten, auch in der Musik, in Büchern, wo dann Klingonisch überall drin vorkommt, das wird einfach so gern aufgegriffen, weil es inzwischen etwas ist, was jeder kennt. Es ist also mehr geworden als einfach nur eine Requisite.
Ja. Wie viele Leute sprechen diese Sprache oder kann man wirklich von sprechen in dem Fall?
Ja, genau. Das ist jetzt die große Frage. Ab wann spricht man eine Sprache wirklich fließend? Die Schätzungen gehen, dass Leute, also fließende Klingonischsprecher sind so um die 30 oder 40.
Ach, schon eine kleine Gruppe, ja.
Das ist wirklich sehr wenig. Aber wenn man mal weitergeht in die Menge der Leute, die sich mit der Sprache befassen, die Klingonisch wirklich lernen und aktiv benutzen und versuchen, fließend zu sein, dann geht das schnell in Hunderte bis hin zu Tausende. Denn wenn ich mal schaue, bei Duolingo zum Beispiel ist die Zahl, also nur so am Rande, man kann Klingonisch bei Duolingo lernen, die Zahl der registrierten Nutzer für Klingonisch bei Duolingo liegt bei ungefähr 170.000.
Wahnsinn.
Ob die jetzt nur ein Wort gelernt haben oder ob die es fließen können, das weiß natürlich niemand. Aber auch an der Zahl der verkauften Klingonisch-Bücher und andere Quellen sieht man schon, dass das Interesse immer noch da ist. Es ist ein Nischenthema, aber es sind immer mehr Leute, die sich damit befassen.
Was sind das für Leute, die sich damit befassen und die Sprache lernen wollen?
Grundsätzlich sind es auf jeden Fall Star Trek-Fans. Ja, das ist eigentlich logisch. Viele Star Trek-Fans wollen ja etwas damit machen. Manche bauen Modelle nach, andere nähen Kostüme und manche lernen eben Klingonisch, weil es ja auch Spaß macht, das zu lernen. Und es gibt aber auch sehr viele Nicht-Trekkies, also wirklich Sprachforscher, Linguisten, Professoren, die sich mit Sprachen befassen und dann ja auch dann eben Klingonisch analysieren, um zu sehen, ja, wie so eine Kunstsprache aufgebaut ist oder auch einfach mal, um was anderes zu lernen als das übliche Chinesisch, Hebräisch, Russisch, okay, kenne ich alles. Jetzt will man mal was Spezielles lernen. Natürlich, Esperanto ist ja auch eine Kunstsprache, die aber sehr, sehr leicht ist, sehr einfach zu lernen und aus meiner Sicht schon fast langweilig, ja, sage ich mal ganz ketzerisch. Aber Klingonisch ist einfach durch seine besondere Art sehr interessant und eben nicht nur für irgendwelche durchgeknallten Nerds, die im Keller wohnen, sondern Klingonisch wird sehr hoch angesehen, auch unter Linguisten, weil es so eine interessant aufgebaute Sprache ist.
Wie viele Wörter gibt es im Klingonischen? Gibt es überhaupt genug Wörter, sag ich mal, um den Alltag wie mit einer anderen Sprache auch bestreiten zu können?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil nämlich die Zahl, die ich jetzt nennen würde, ist etwas irreführend. Es gibt jetzt offiziell etwa 5.500 Wörter. Und das ist eigentlich sehr wenig.
Im Duden sind so 150.000.
Genau das, wenn man im Duden oder sogar Varis Wörterbuch hat über 250.000 Wörter. Aber die klingonischen Begriffe, die kann man auch zusammensetzen, um andere Wörter daraus zu bilden.
Zum Beispiel,
es gibt eine Nachsilbe, die bedeutet jemand, der etwas macht. Das heißt also, jedes Verb, was ich nehme, egal ob schreiben, arbeiten, fliegen, trinken, da hänge ich diese Nachsilbe dran, wie im Deutschen, er. Und aus trinken wird dann Trinker. Das ist jemand, der trinkt. Das muss nicht jemand sein, der ein Alkoholproblem hat, sondern jemand, der ein Glas Wasser trinkt, ist ja ein Trinker. Wortwörtlich. Und wenn man das Ganze mal etwas weiterspinnt, es gibt kein deutsches Wort für Kühlschrank. Das muss man so eine Sekunde sitzen lassen. Das Wort Kühlschrank besteht ja aus dem Wort Kühl und Schrank. Aber es gibt kein Wort für Kühlschrank. Es gibt auch kein Wort für Schraubenzieher. Es gibt kein deutsches Wort für Lautsprecher. Ein Lautsprecher ist ja ein Gerät, was man irgendwie sich zusammengebaut hat aus Laut und Sprecher. Aber das ist ein eigener Eintrag. Und genauso funktioniert Klingonisch auch. Also Klingonisch ist ja, muss man dazu sagen, eine agglutinierende Sprache.
Das heißt,
dass man an Wörter dran klebt. So ähnlich wie im Türkischen. Na, dort hat man ja keine Mehrzahlformen, sondern da werden Silben angeklebt und daraus entstehen neue Wörter. Zum Beispiel im Klingonischen gibt es die Silbe moch, die heißt, dass man etwas verursacht. Und das Wort posch heißt offen sein. Und wenn ich die Tür aufmache, dann öffne ich sie. Im Deutschen ist das ein neues Wort, öffnen. Auf Klingonisch ist es aufmachen. Posch moch. Und wenn ich dann einen Türöffner habe, dann ist es ein posch moch we. So habe ich also drei Silben, die wieder ein neues Wort erzeugen. Das Wort steht aber nicht im Wörterbuch drin. Wenn ich jetzt aber hingehen würde und alle Verben, die es gibt, mit diesen Nachsilben ergänze, dann wird sich der Wortschatz direkt verdoppeln und dreifachen oder noch viel mehr werden. Und um auch zu beweisen, wie vollständig die klingonische Sprache ist, deswegen habe ich mich da herangesetzt und habe den kleinen Prinzen übersetzt und sogar Alice im Wunderland ins Klingonische übersetzt. Denn man würde ja denken, dass die Anzahl der Wörter, die reicht ja niemals aus. Aber das ist ja das Lustige am Klingonischen, zu überlegen, welches Wort nehme ich jetzt dafür? Welches Wort habe ich? Wie kann ich das einsetzen, um das zu übersetzen, was ich sagen will? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie ich eben sagte, die Szene aus Hamlet. Wie übersetze ich das? Denn beim Übersetzen geht es ja nicht nur um das Finden der Wörter, sondern es geht um die Bedeutung. Und zum Beispiel ein schönes Wort, das klingonische Wort ich. Ich bedeutet schön sein. Und wenn man jetzt mal weitergeht, im Deutschen kann man sagen schön, ansehnlich, hübsch, attraktiv und eigentlich ist das jedes Mal dasselbe. Und so ist Klingonisch aufgebaut. Klingonisch ist sehr komprimiert und wenn man nach einem neuen Wort sucht, dann heißt es immer, nimm doch das, was da ist.
Was ist zum Beispiel zuletzt dazugekommen? Also die Sprache entwickelt sich, obwohl es eine Kunstsprache ist, auch immer noch mal weiter, oder?
Ja, auch das. Und inzwischen ist es sogar so, dass die klingonische Sprache, also der aktuelle Stand der Vokabeln, ist mehr als doppelt so hoch als bei der Schaffung der Sprache. Damals wurden im ersten Wörterbuch knapp 2000 Wörter erfunden, jetzt sind wir über 5000. Und der Hintergrund ist, dass der Erfinder der Sprache lebt ja noch und wir haben einen engen Kontakt zu ihm und fragen häufig, wie würde ich das und das übersetzen. Meistens sagt er dann, ja, es gibt hier und das Wort, oder aber er erfindet ein neues Wort, wobei er dort das Spiel mitspielt. Er sagt nämlich, er hat einen klingonischen Informanten. Das hat er damals im offiziellen Wörterbuch hat er ja geschrieben. Er bedankt sich bei seinem klingonischen Informanten, der ihm die Wörter bereitstellt. Und falls ihm mal etwas nicht einfällt, dann sagt er einfach, mein Informant wollte mir dazu nichts sagen. Das war ihm peinlich. Okay, Thema erledigt. Ja.
Was für ein Wort hast du dir zuletzt von ihm gewünscht für deine Übersetzung?
Für meine Übersetzung hatte ich mir zum Beispiel ja bei Alice im Wunderland, ein sehr wichtiges Wort ist zum Beispiel, Alice ist ja gewachsen und geschrumpft in der Geschichte. Und wir hatten kein Wort für wachsen oder schrumpfen. Dann hätte ich natürlich eins nehmen können, wie zum Beispiel kleiner werden und größer werden. Aber das ist was anderes. Und da hat er dann gesagt, okay, dann müssen wir ein neues Wort finden. Oder an die Tür klopfen. Ich habe gesagt, ich klopfe an die Tür. Ist denn das dasselbe wie jetzt klopfen oder ist das was anderes? Und dann hat er gesagt, ja, man könnte das Klopfen an sich verwenden, aber klopfen ist ja nur klopfen. Und dann hat er sich überlegt, es gibt vielleicht ein anderes Wort mit der Bedeutung auf sich aufmerksam machen. Und dann war das ein neues Wort plötzlich.
Du hast vor einigen Jahren das Deutsche Klingonisch-Institut gegründet und organisierst seit über 20 Jahren auch Sprachkurse hier bei uns in Saarbrücken. Woher kommen die Leute überall, die an den Kursen teilnehmen?
Die kommen deutschlandweit, aber im Grunde auch weltweit. Unser Klingonischkurs in Saarbrücken ist sehr bekannt. Wir haben ja ursprünglich den Kurs so ein bisschen als Pendant zum Klingon Language Institute gegründet. Denn das KLI trifft sich ja jedes Jahr in den USA einmal und die sprechen dann Klingonisch, die tauschen sich aus und die ja, sprechen und lernen Klingonisch. Und ich habe die mal gefragt, ob sie das nicht mal in Europa machen könnten. Das haben sie einmal gemacht. Und damals haben sie gesagt, wenn du willst, dass das in Europa stattfindet, dann kümmer du dich drum. Und ja, die haben mich quasi unterschätzt, denn ich habe mich drum gekümmert und das hat alles funktioniert und das Treffen fand dann in Europa statt. Und danach habe ich mir dann gesagt, okay, das ist so aufwendig, immer die Leute aus den USA nach Europa zu holen, dann mache ich eigentlich mein eigenes Ding. Und am Anfang waren das nur so 17, 18 Teilnehmer, das waren alles Freunde von mir, die ich schon kannte, die Klingonisch lernen wollten. Und über die Jahre hinweg ist das größer geworden und inzwischen ist unser Treffen größer als das in den USA.
Wie viele Leute kommen da was?
Wir haben jedes Jahr um die 60 Teilnehmer. Wobei wir haben gesagt, aus organisatorischen Gründen wollen wir nicht mehr haben als 60, weil das sonst unübersichtlich wird.
Und von bis, wer ist da dabei? Von jung bis alt? Von
genau, die Altersgruppen beginnen bei 16-, 17-Jährigen, die dann mit ihren Eltern kommen, die natürlich auch die Altersgruppe sind, die sich besser mit Star Trek auskennen. Und auch die ältesten Teilnehmer sind über 70. Also das ist, alle Altersgruppen sind dabei. Auch alle Berufsgruppen, weil viele haben von Sprachen überhaupt keine Ahnung. Aber wir haben auch häufig Leute da, die wirklich, wie ich eben sagte, die sich für Sprachen, Linguistik interessieren und genau deswegen dann da sind. Oft haben die auch gar keine Ahnung von Star Trek. Ich kenne Leute, die haben Star Trek erst kennengelernt, weil sie Klingonisch lernen wollten und dann verrückt so dazugekommen sind. Und da kommen die Leute eben nicht nur aus Deutschland, sondern alle angrenzenden Länder. Wir hatten schon Teilnehmer dieses Jahr aus Schweden. Vor ein paar Jahren kamen Leute aus Rumänien dazu. Also die reisen sehr weit an. Und die weiteste Anreise, die wir bisher hatten, war jemand aus Kanada. Die Dame ist über 8000 Kilometer gereist, um zu uns zu kommen und in Saarbrücken dann Klingonisch zu lernen.
Verrückt. Und da sitzt ihr zusammen und lernt Klingonisch. Aber bei welcher Gelegenheit sprecht ihr das dann? Oder wann wendet man das auch an? So ein bisschen als Geheimsprache im Urlaub oder wenn man will, dass jemand was nicht mitkriegt oder versteht?
Ja, es gibt manche, die verwenden das wirklich als Geheimsprache, aber das Problem ist ja, dass man selten Leute hat, die dann auch das so gut können.
Sprechen können, ja.
Es ist eher so, dass die Leute sich online treffen. Es gibt ja inzwischen diesen Discord-Kanal. Das ist ja so eine Gaming-Plattform, wo man auch mit Kopfhörer und Mikrofon sich gut unterhalten kann. Und viele tauschen sich aus über digitale Medien, über Facebook oder per E-Mail auch manche Leute, die sich dann schriftlich austauschen und die Sprache sprechen und üben. Und dabei ist eigentlich, der Weg ist das Ziel. Die Sprache zu verwenden ist eigentlich das, worum es geht. Und dann Ich habe neulich eine Gruppe beobachtet, die übersetzen jetzt Kochrezepte ins Klingonische. Die tauschen sich dann aus, die reden über Klingonisch. Und das ist eben das, was Spaß macht.
Wann kommt die Sprache bei dir zum Einsatz?
Ja, bei mir ist es, ich verwende die Sprache eigentlich nur als Hobby, um sie zu verwenden, um mich damit zu beschäftigen, weil es Spaß macht. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die töpfern und die haben Spaß am Töpfern. Und wenn der Pott fertig ist, steht er im Regal. Ja, der Weg ist das Ziel, wie ich ja sage. Und die Sprache, ich übersetze etwas oder ich arbeite im Internet an meiner Webseite. Ich entwerfe manchmal auch Sachen, ich schreibe Bücher. Also das ist meine Beschäftigung mit der Sprache. Und hauptsächlich ist es auch mein Ziel, die Sprache den Leuten beizubringen und ihnen Möglichkeiten zu geben, die Sprache zu lernen. Und deswegen habe ich ja diese ganzen Bücher so geschrieben.
Oder überraschst du manchmal auch Leute damit, indem du sie auf Klingonisch ansprichst und die ganz verdutzt gucken, was ist das für eine Sprache?
Verdutzt sind sie sehr häufig, wobei ich spreche sie nicht direkt an, aber ich habe neulich auf einer Veranstaltung ein Lied gesungen auf Klingonisch und dann waren die Reaktionen doch schon sehr gemischt.
Klingt es gut, auf Klingonisch zu singen oder klingt es einfach hart?
Es klingt sehr hart, aber Klingonisch kann man gut rappen, aber auch Heavy Metal geht auch gut auf Klingonisch.
Warum sprichst du überhaupt Klingonisch?
Ja, mein Weg zu Klingonisch ist über Star Trek gekommen, weil ich war ja immer schon ein großer Science-Fiction-Fan. Ich habe gerne alles Mögliche gesehen, was damals so im Fernsehen war. Viele kennen ja bestimmt noch Buck Rogers oder Kampfstern Galactica. Und dann habe ich irgendwann zufällig Star Trek kennengelernt, war gleich ein großer Fan davon. Und parallel dazu habe ich aber auch gerne Sprachen gelernt. Ich bin ja gebürtiger Belgier, bin nach Deutschland gekommen mit 6 Jahren. Ich war im deutsch-französischen Gymnasium, habe dort auch Englisch gelernt, also konnte ich mit 14 Jahren schon 4 Sprachen sprechen und bin dann zufällig auf die klingonische Sprache gestoßen und habe dann gemerkt, wow, cool, das ist eine Sprache und sie kommt aus Star Trek. Also ich konnte 2 Hobbys miteinander kombinieren und ich glaube, das ist der Grund, warum ich einer der wenigen bin, die das so intensiv machen oder vielleicht sogar der Einzige. Denn es gibt viele Leute, die lernen gerne Sprachen, aber warum sollen sie dann Klingonisch lernen? Und es gibt auch Millionen Star Trek-Fans, aber die haben jetzt nicht so diesen sprachlichen Interesse, da jetzt diese Sprache zu lernen, gerade Klingonisch. Aber bei mir war das die Kombination einfach, dass ich ein Star Trek-Fan war und gerne Sprachen gelernt habe. Das Klingonisch für mich, das war wie so eine Traumhochzeit, das hat einfach gepasst.
Ein Match, wie man heute sagen würde. Aber was hat dich gerade so an den Klingonen begeistert und deren Sprache? War das auch das Ehrenhafte der Klingonen, was du vorhin angesprochen hast?
Oder? Ja, es ist schon so. Also ich habe manchmal schon angedeutet, dass es daran liegt, dass es keine andere Sprache gibt. Ja, es gibt kein Vulkanisch, Ferengi oder sonst was. Aber um ehrlich zu sein, die Klingonen, das sind schon die coolen Aliens. Weil ganz ehrlich, wer möchte sich jetzt als Ferengi identifizieren? Kleine Randnotiz für die Leute, die es nicht wissen. Die Ferengi sind eher eine peinliche Kultur bei Star Trek. Dann gibt es die Vulkanier, die sind aber eher sehr logisch und zurückhaltend. Aber die Klingonen, das sind so diese Haut-drauf-Leute. Ne? Das sind die, die in der Kneipe durch die Menge düsen und die Bier trinken, Party machen, rumgrölen. Und das sind so die lauten, auffälligen, aber trotzdem auch ehrenhaften, starken Leute. Und das merkt man auch in der klingonischen Sprache. Spannend finde ich daran eben, dass sie auch so speziell aufgebaut ist, dass sie so anders ist. Klingonisch ist so speziell. Einfach so, dass es so gewisse Redewendungen hat, dass es so kräftig ist.
Hast du da noch ein Beispiel auch für uns?
Ja, zum Beispiel, es gibt einen Trinkspruch, einen klingonischen Trinkspruch, der besagt, mögest du immer einen Blutwurm in deinem Glas haben. Rech chivje lejdak iuchar tatu judge.
Ui, das klingt jetzt lang.
Ja. Das klingt sehr, sehr kräftig. Oder auch Klingonen feiern ja gerne und trinken auch gerne. Und einer der bekanntesten Trinksprüche ist Eolich Judge Judge. Möge dein Blut schreien. Das muss man nicht verstehen, was es bedeutet. Es ist auch wirklich, ja, es ist nicht logisch, aber das sind so Trinksprüche. Und Trinksprüche oder auch andere Redewendungen müssen ja auch nicht wirklich viel bedeuten. Aber das ist das Spannende an der klingonischen Sprache, dass sie so viel Material bietet.
Eben so viel Material, damit Leute wie du sich gerne damit beschäftigen. Du hast schon gesagt, du hast schon immer gerne Sprachen gelernt. Du kommst ursprünglich aus Belgien. Ist dir auch schon immer leicht gefallen, Sprachen zu lernen?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht war, weil ich das als Kind musste. Ich hatte ja keine Wahl. Als meine Eltern nach Deutschland umgezogen sind, hieß es plötzlich so, du musst jetzt Deutsch lernen. Aber das ging eigentlich ziemlich gut und ich habe auch Französisch schnell aufgegriffen und inzwischen ist das auch so, wenn ich eine neue Sprache lerne, das ist für mich nichts Neues. Wenn ich eine neue Sprache lerne, dann sehe ich die Grundstrukturen da drin, Die Grammatik ist für mich immer einfach, egal welche Sprache das ist, weil man ja viele Elemente schon kennt. Ironischerweise habe ich irgendwann Türkisch gelernt und habe dann gemerkt, ah cool, das kenne ich aus dem Klingonischen. Die türkische Sprache hängt ja auch diese Silben an. Oder ich habe irgendwann Arabisch gelernt und ich war in Ägypten unterwegs und da hat mir jemand etwas erklärt und ich konnte den Laut genau nachmachen und er war total irritiert, dass ich das konnte.
Vom Klingonischen.
Und ich konnte es vom Klingonischen.
Ach Quatsch.
Ja, und da kommt man auch zu dem Stichwort, warum lernt man Klingonisch, das bringt doch nichts. Ich habe durch Klingonisch sehr viel gelernt und es hat mich an Orte gebracht, wo ich auch nie hingekommen wäre durch Klingonisch, aber ich habe auch viel generell über Sprachen gelernt, ich habe Sprachen verwenden gelernt und ja, Sprachen ist für mich ein sehr interessantes Thema, weil das, je mehr Sprachen man kann, umso einfacher ist es ja, eine neue zu lernen.
Wie viele Sprachen sprichst du mittlerweile?
Inzwischen könnte man sagen, es ist rund 10, wobei ich 5 von denen fließend spreche, also wirklich fließend. Ich könnte dieses Interview hier genauso gut auf Englisch oder auf Französisch machen. Ja, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Englisch und Klingonisch natürlich.
Wir können es auch auf Klingonisch führen, das Interview.
Das können wir gerne machen. Und ja, danach habe ich so nach und nach so mal hier und da was aufgeschnappt. Ich kenne so die Grundlagen von Türkisch. Ich habe auch Arabisch gelernt. Ich habe auch ägyptisches Arabisch gelernt. Das fand ich sehr interessant, als ich neulich mit einem syrischen Mitbewohner sprach und er sagte mir, ah, man hört, dass du Arabisch in Ägypten gelernt hast. Ja, dann, also ich habe scheinbar einen ägyptischen Akzent, wenn ich Arabisch spreche. Ich habe vor kurzem noch angefangen, Russisch zu lernen, wobei das wieder aus zeitlichen Gründen nicht eingestellt habe und habe jetzt letztes Jahr für meinen Urlaub Italienisch gelernt. Und ich dachte so, jetzt könnte ich meine Frau damit überraschen, dass ich plötzlich Italienisch kann. Und als wir im Urlaub ankamen, ich dann in fließendem Italienisch mein Zimmer gebucht habe, stand sie nur daneben und sagte, bei all den Sprachen, die du sprichst, wundert mich das nicht, dass du auch Italienisch kannst.
Ja. Du hast schon erzählt, du bist mit 6 Jahren mit deinen Eltern in Saarland gekommen, dann in Völklingen aufgewachsen, hast hier die Schule besucht, später auch an der HTW Architektur studiert. Trotz alledem fühlst du dich ab und zu noch ein bisschen als Belgier oder nach so vielen Jahren einfach als Deutscher auch?
Ja, also nach so vielen Jahren, ich denke schon, dass ich mich als Deutscher fühle und meine Frau macht manchmal Witze darüber, dass ich manchmal deutscher bin als manche Deutschen. Aber es gibt so Situationen, wo ich dann doch so ein paar Rückblenden in meine Kindheit habe, wie zum Beispiel, dass ich liebend gern Mayonnaise esse zu den Kartoffeln oder auch zu allem, was es gerade gibt. Ich kann Nudeln oder Fleisch oder Kartoffeln alles mit Mayo essen, weil das in Belgien einfach so üblich ist. Wobei ich sagen muss, meine Frau dachte zuerst, Igitt, warum isst der Mayonnaise, bis sie dann gemerkt hat, dass die belgische Mayo doch besser schmeckt. Und ich kaufe gerne belgisches Bier, was ich sicher nicht als Kind getrunken habe, aber ja, belgische Mayonnaise, belgisches Bier, belgische Schokolade. Damit versuche ich doch mal so ein bisschen ein Stückchen meiner Heimat hierher zu bringen, weil ich mich doch noch ein wenig dorthin verbunden fühle. Weil auch wenn ich nicht so lange dort gelebt habe, habe ich doch Erinnerungen daran, weil ich ja auch trotzdem meine Großeltern regelmäßig noch besucht habe, bis ins höhere Alter. Und also ich fahre regelmäßig nach Belgien und fühle mich trotzdem dort noch hin verbunden. Ja.
Und wenn es zurück ins Saarland geht, im Kofferraum Mayonnaise, Bier und Schokolade?
Genau so, ja.
Du hast uns schon erzählt, die klingonische Sprache hat sich ja in der Popkultur etabliert und wird auch in anderen Filmen, in Serien immer wieder verwendet, taucht auch in der Werbung und in der Literatur immer wieder auf. Hast du vielleicht auch ein Beispiel für uns, wo sie aufgetaucht ist und immer wieder auftaucht?
Ja, Klingonisch wurde in der Werbung gerne und sogar oft benutzt und auch in Filmen. Anfangs war das so, dass man Klingonisch eher so als Fake-Sprache gemacht hat. Man hat irgendwas gesagt und hat dann gesagt, ja, das war Klingonisch. Mit den Jahren hat man aber darauf geachtet, dass das Klingonisch auch richtiges Klingonisch war. Mhm. Ich wurde sogar mal kontaktiert, also mehr als einmal schon, um einen Dialog zu übersetzen. Zuletzt schon vor etwa 2 Jahren bei Großstadtrevier gab es eine Szene, wo dann 2 der Hauptfiguren haben dann sich zufällig kennengelernt, weil sie Klingonisch sprachen. Und dann wollte man einen Wortwitz dort einbauen und dann habe ich ein klingonisches Wortspiel eingebaut, damit es grammatikalisch auch korrekt ist und finde es schön, dass dann die Regisseure darauf achten, richtig klingonisch zu verwenden. Und das kam auch schon vor bei den Simpsons zum Beispiel, da war es aber fake klingonisch, aber auch zum Beispiel bei Navy CIS gab es eine Szene, wo dann richtiges klingonisch gesprochen wurde und ein Film, der vor ein paar Jahren rauskam, Stand By Me zum Beispiel, dort wurde klingonisch gesprochen, also ein richtiger Dialog, aber der enthielt einige Fehler. Und ich habe später erst rausgefunden, dass die deutsche Version diese Fehler korrigiert hat. Und das fand ich sehr interessant, denn da war ich nicht involviert, aber ich habe dann die Regisseure kontaktiert. Und es war so, dass die Synchronsprecherin von der Hauptrolle ist selbst ein Star Trek-Fan. Sie ist im Besitz des offiziellen Wörterbuchs, hat die Fehler gefunden, hat sie korrigiert und dann richtig eingesprochen. Und das finde ich wirklich ein Zeichen dafür, dass es Leute gibt, die sich darum bemühen, dass Klingonisch richtig verwendet wird.
Du hast mittlerweile auch, glaube ich, schon zum dritten Mal den Vorspann für die Sendung mit der Maus auf Klingonisch gesprochen. Wie klingt das dann?
Ja, das war eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Es war nämlich so, dass ich schon vor fast 20 Jahren hatte ich mal den WDR kontaktiert, habe dann gesagt, hört mal zu, wollen wir das nicht mal auf Klingonisch machen? Und da kam eine sehr diplomatische Antwort und die haben gesagt, es gibt so viele Sprachen auf der Welt, wir nehmen erstmal die, bevor wir Klingonisch nehmen. Als ich dann irgendwann, ich glaube, das war so 2017 rum, als ich dann kontaktiert wurde vom WDR und die wollten das auf Klingonisch machen, dann dachte ich so, ach siehe, da sind die Sprachen jetzt aufgebraucht oder was? Und ja, das war damals eine Folge mit dem Thema Weltraumfahrt mit Alexander Gerst als Hauptdarsteller und haben sie gesagt, komm, wenn das jetzt Weltraumthema ist, dann müssen wir eben Klingonisch nehmen. Dann habe ich das auf Klingonisch aufgesprochen und ich muss sagen, es war schon eine große Ehre, als ich dann so ganz am Schluss dieser Einleitung sagen konnte, das war Klingonisch.
Der Satz darf nicht fehlen und dann natürlich auch der eben mit der Maus und dem Elefanten. Kriegst du den noch hin auf Klingonisch?
Ja, sicher, das ist kein Problem. Vor allem, da die Wörter für Maus und Elefant nicht übersetzt werden. Das sind ja Eigennamen und deswegen sagt man auf Klingonisch dann einfach nur Edge, Nukledge, Mausch, Elevan, Jäh.
Elefant gibt's nicht im Universum, im Weltraum.
Nein, also das hat auch Mark Oakland mit Absicht gemacht. Viele Leute fragen ja immer nach, wie ist das Wort für Känguru, wie ist das Wort für Schaf? Das habe ich ja auch gebraucht für den kleinen Prinzen. Und anfangs hat sich Mark Oakland etwas zurückgehalten, denn er wollte ja nur Wörter übersetzen und nicht irgendwie die klingonische Kultur beschreiben. Aber inzwischen hat er nachgegeben und sagt, ja, es gibt ein ähnliches klingonisches Tier, was ein Fell hat, so ähnlich wie Wolle. Und das heißt dann Derak. Und Derak ist dann ein Schaf, aber er hat gesagt, für den Elefanten fällt ihm jetzt nichts ein und hat dann einfach gesagt, sprich das auf Klingonisch aus, dann ist das Elevan. Elevan hört sich ja an wie Elefant und er sagt dann einfach, das ist die klingonische Sprechweise für ein Tier. Immerhin, ich meine, wir haben ja auch kein deutsches Wort für ein Kamel. Kamel heißt es ja auch im Original.
Du hast den kleinen Prinz ja schon ein paar Mal angesprochen. Dir kam die Ehre zuteil, zum 75. Jubiläum den kleinen Prinz ins Klingonische zu übersetzen, der schon in 300 Sprachen übersetzt wurde. Aber wie kam es dazu? War das eine Initiative von dir oder hat dich da jemand drauf angesprochen?
Das war meine Initiative und ich hatte da schon viele, viele Jahre vorher mit angefangen. Im Grunde habe ich 14 Jahre lang daran gearbeitet. Denn es war so, ich wollte irgendwas übersetzen. Das, wie ich ja gerade sagte, Klingonisch zu verwenden, ist es einfach Übersetzungsprojekte oder Ähnliches zu machen. Und ich habe den kleinen Prinzen deswegen erwähnt, weil damals fand ich das so wie eine kleine Science-Fiction-Geschichte. Er fliegt von Planet zu Planet und erlebt dort Situationen. Das war für mich wie so eine Reise durch den Weltraum. Und ich hatte auch gemerkt, dass der kleine Prinz ja eigentlich eher ziemlich kindlich geschrieben ist und auch einfach zu übersetzen. Und deswegen hatte ich viele Jahre vorher angefangen, das zu übersetzen, soweit wie das möglich war, denn es fehlten viele Begriffe. Und jedes Jahr kamen neue Wörter hinzu und dann merkte ich so, oh, jetzt kann ich das übersetzen. Und dann habe ich weitergearbeitet und Jahr für Jahr wurde das fertiger. Fertiger, gibt es das Wort? Naja.
Ging voran.
Es ging voran, genau. Bis ich an einen Punkt kam, wo ich sagte, mir fehlen nur noch diese drei Wörter.
Zum Beispiel? Was war das?
Zum Beispiel das Wort für Brunnen, das Wort für Elefant, das Wort für Schaf.
Die haben wir jetzt ja schon gehört.
Genau das. Oder dann muss ich den Satz übersetzen, zeichne mir ein Schaf.
Das klingt dann auf Klingonisch?
Ich hatte kein Wort für zeichnen und kein Wort für Schaf. Und dann wird es sehr schwierig. Man kann das nicht umschreiben. Und jetzt wissen wir, es heißt Derak Yewev. Und es gab kein Wort für zeichnen. Jetzt wissen wir, es ist Wev. Derak Yewev. Und als ich dann die Wörter hatte, sagte ich so, jetzt ist das Buch fertig. Und es war eigentlich ein Glückstreffer, dass genau das zu dem 75. Jubiläum passierte. Das Buch kam heraus und es war sehr gut angenommen. Es hat wirklich weltweit für Werbung gesorgt. Also die Leute waren sehr interessiert, dieses Buch zu kaufen. Das war also, es kam sehr gut an.
Ist nicht irgendein Buch, eine Geschichte, die man, wie du sagst, weltweit kennt? Wie groß war da auch der Respekt neben den Herausforderungen, die richtigen Worte zu finden oder es mit Worten zu umschreiben, die es dann im Klingonischen gar nicht gibt?
Naja, die Übersetzungsarbeit war gar nicht mal so schwierig, aber auch da war es ja, es gab interessante Situationen, dass man überlegen musste, wie sagt man das? Weil zum Beispiel gibt es Situationen, wo dann der kleine Prinz sagt, guten Morgen oder so. Das sagt ein Klingone nicht. Und das ist jetzt die Besonderheit an meiner klingonischen Übersetzung. Die enthält eine deutsche Übersetzung.
Und das wieder zurückübersetzt.
Genau, das ist der Punkt. Ich habe es zurückübersetzt. Das ist also nicht die offizielle deutsche Übersetzung, sondern es ist eine Rückübersetzung aus dem Klingonischen. Und wenn dann im Klingonischen statt Guten Morgen zum Beispiel der Gruß von eben steht, Nuknech, was willst du von mir, steht das auch so auf der deutschen Seite. Da steht dort, was willst du? Und das war schon spannend, das so ein bisschen doppelt zu übersetzen und die Geschichte, also ohne die Geschichte zu verändern, aber die Wörter zu ändern und die Art der Geschichte zu ändern. Und das macht das auch zu einer speziellen Übersetzung.
Und wie klingt da der Titel? Alice im Wunderland oder Der kleine Prinz auf Klingonisch?
Der kleine Prinz ist Tapuk Matsch. Tapuk heißt eigentlich Sohn oder Kind eines Kaisers. Ja, so, da sieht man auch, ich habe Prinz nicht direkt übersetzt, sondern Tapuk heißt Sohn des Kaisers. Matsch ist klein. Und Alice im Wunderland, dort habe ich den Namen etwas klingonifiziert. Also es ist da nicht Alice, sondern Krellisch. Und Wunderland habe ich auch nicht als Land übersetzt, sondern ich habe das Wort für Wunder verwendet. Bokchar. Und das Buch heißt dann Krellisch Bokcharmei. Die Wunder von Alice.
Gibt es um andere Figuren in Star Trek eigentlich auch so einen Hype und Fankult wie um die Klingonen und ihre Sprache?
Nein, das denke ich mal nicht. Also ich glaube, ich kann es ziemlich klar sagen, denn keine der außerirdischen Rassen bei Star Trek hat eine eigene Sprache, beziehungsweise, um es korrekt zu sagen, nicht so ausgearbeitet. Mhm. Zum Beispiel ist erst vor ein paar Jahren in der Serie Star Trek Picard hat man eine Sprache für die Romulaner entwickelt. Ja, erst dann natürlich. Klingonisch gibt es ja schon viel länger. Auch ist es so, dass die Klingonen die einzigen sind, die wirklich in jedem Film vorkamen, in jeder Serie kamen die Klingonen vor. Also keine Kultur, auch innerhalb von Star Trek, ist so weit ausgebaut worden wie die Klingonen. Natürlich sind die Vulkanier sehr nah dran, weil die auch sehr bekannt sind. Ja, die Vulkanier, das sind die mit den spitzen Ohren wie Mr. Spock. Aber die waren nie so intensiv ausgebaut worden. Und ich wüsste jetzt nicht, also es gibt keine Rasse, die einfach so weit ausgebaut ist wie die Klingonen und damit auch das Fandom. Weil wenn ich parallel dazu sehe, es gibt weltweit mehrere Klingonen-Clubs und ich müsste jetzt Nachforschungen machen oder sehen, ob es Vulkanier-Clubs gibt. Ich denke eher nicht.
Also wirklich ein riesiger Kult. Deine Bücher, du hast auch gesagt, werden ja weltweit verkauft und haben auch weltweit Leser. Von wo überall schreiben dir die Leute?
Also ich sehe es an den Verkaufszahlen, dass die klingonischen Bücher wirklich weltweit verkauft werden, auch in den USA natürlich sehr stark. Erstaunlich viele aus Japan, wobei dieses Jahr kam ja eine japanische Übersetzung vom offiziellen Wörterbuch, kam dieses Jahr raus. Damit habe ich nichts zu tun. Und auch aus Australien bis nach Brasilien, aber auch in Brasilien. Es gibt ja eine offizielle Übersetzung auf Brasilianisch des Klingonisch-Wörterbuchs, auch schon seit vielen Jahren. Und ich habe auch mal ein Coaching gemacht für das Werbeteam von Netflix in Brasilien. Die haben damals eine Werbesendung gemacht für ihre neue Serie, wo sie Klingonisch unterrichtet haben. Das haben sie mit mir gemacht.
Das heißt, du bist nach Brasilien geflogen oder wieder nach Sprachen?
Nein, alles online.
Leider. Aber wie ist das sonst, wenn man so ein Experte für diese Kunstsprache aus Star Trek ist wie du? Ruft da auch mal Hollywood an zu Hause in Duttweiler hier im Saarland?
Ja, dazu gibt es eigentlich eine sehr lustige Anekdote. Und zwar, es war so, dass ich war ja früher häufiger auch im Fernsehen, auch mal im Radio unterwegs und bekomme regelmäßig Anrufe zu irgendwelchen Anfragen. Und meine Schwiegermutter hat dann irgendwann mal gesagt, so, hat nicht mal Hollywood angerufen. Und eines Tages war es dann so, dass ich wieder so einen Anruf bekam, unbekannte Nummer, und ich sage so, ja, okay, ne, okay, gut, kann man machen. Und dann lege ich auf und sie fragt, und wer war's? Und dann sage ich, ja, Hollywood hat angerufen.
Ach Quatsch.
Und dann hat sie gesagt, ja, komm, erzähl mir nichts. Und ich so, doch, das war ein Anruf aus Hollywood. Und dann hat sie gesagt, nee, jetzt im Ernst, wer war das? Und dann sage ich, ja, das war die Firma Netflix und die wollten mich einfliegen zu deren Zentrale nach Los Angeles. Und die ist in Hollywood. Die wollten also mit mir ein Werbevideo drehen, um Werbung für Netflix zu machen, in Hollywood. Und gut, es war dann so, dass es aus organisatorischen Gründen leider nicht geklappt hat. Ich habe mich wirklich gefreut, nach Hollywood zu kommen. Stattdessen haben sie mich dann eingeladen in die Hauptzentrale nach Amsterdam. Dort hat ja auch Netflix eine Zentrale und dann bin ich dorthin geflogen. Und dort haben wir dann das Video aufgenommen, um Werbung zu machen für Netflix, komplett in meinem klingonischen Anzug, den ich ja auch hier anhabe heute, mit meiner klingonischen Maske. Und dort habe ich dann Werbung gemacht für ein Video für die neue Serie Star Trek Discovery, die damals rauskam. und habe dann auf Klingonisch wohlgemerkt das Video gedreht, das weltweit gesendet wurde.
Der Anzug gehört dazu, wenn du dich in einen Klingonen verwandelst. Was noch? Hast du eine Maske oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, es ist so, dass ich, wenn ich als Klingonischlehrer unterwegs bin, aber das mache ich eigentlich nur, wenn ich auf Conventions bin oder auf Situationen, wo wirklich viele Leute auch kostümiert sind.
Also so Treffen, wo Star Trek-Fans genau, oder andere Science-Fiction-Fans sich treffen.
Genau, also es gibt ja so Science-Fiction-Conventions. Conventions ist eigentlich wie eine Art Messe. Mhm. Da gibt es viele Stände, viel zu kaufen, Produkte, aber da kommen auch häufig Schauspieler hin, die auch Panels halten. Das heißt, die stehen dort und reden, beantworten Fragen und dort bin ich auch häufig unterwegs und unterrichte oder spreche über die klingonische Sprache und dann ziehe ich meine Maske an.
Also die typische Klingonenmaske mit dieser besonderen Stirn, die die Klingonen haben.
Genau, ich habe dann eine Klingonenmaske an und für die Klingonen nicht kennen, muss ich das etwas erklären. Man sagt manchmal zum Spaß, die haben so eine Schildkröte auf dem Kopf. Das heißt, dass oberhalb der Nase hat man so Rillen auf der Stirn und je nachdem, wie groß die Maske ist, gehen diese Rillen ziemlich weit hoch. Bei mir ist das so, ich habe dann ein Stück, das ist aus Latex, das ist auf meinen Kopf angepasst, dass das genau passt. Das wird draufgeklebt, die Übergänge werden dann mit Latex auch kaschiert und das basiert auf richtige Filmtechniken, also die Filmrequisite, die Maske ist wie in einem Film, wenn ich das also richtig anziehe, sieht man nicht, dass ich diese Maske anhabe, weil das alles in einem übergeht. Und dann habe ich ja auch meine langen Haare, die ich dann auch öffne, weil Klingonen haben ja gerne lange Haare. Man hat mich mal gefragt, ob ich lange Haare habe, um auszusehen wie ein Klingone. Nein, es ist umgekehrt. Ich habe immer schon gern lange Haare gehabt und Klingonen haben es halt auch. Das ist nur ein passender Zufall.
Und wo hast du die Maske her? Also die wurde richtig für dich angefertigt,
oder? Die habe ich selbst angefertigt. Das ist auch so ein Teil meines Hobbys. Ich lerne Klingonisch, aber ich habe auch Kostüme, die ich dann selbst genäht habe und auch meine Maske selbst gemacht. Das ist dann das Schöne, wenn man so in so einem Klingonenclub auch unterwegs ist, dass jeder auch seine selbst angefertigte Maske hat, die auch jedes Mal individuell anders aussieht.
Und dein Anzug, da sind viele Abzeichen dran, sieht ein bisschen aus wie ein Orden. Was ist das alles, was du da an der Brust trägst oder
deinen Anzug schmückt? Das eine, was ich hier trage, das ist das sogenannte Trefoil. Trefoil heißt ja nur Dreiblatt. Das ist das typische Symbol der Klingonen. Hier habe ich einen Pin, den habe ich selbst machen lassen. Das ist für unseren Klingonischkurs. Den kriegen manche Teilnehmer, wenn sie zum 10. Mal dabei sind oder auch andere Preise gewinnen. Auf der anderen Seite, dieser hier ist wahrscheinlich der wichtigste, das sind die drei Pins des KLCP-Tests. Das wird erstellt durch das Klingon Language Institute. Die haben so ein Bewertungssystem, bei dem man zeigen kann, wie viel Klingonisch man kann. Und da ist schon die erste Hürde, der erste Level, sehr schwierig zu erreichen. Man muss da schon 80% der Punkte erreichen. Und da gibt es drei Pins, die hier so schön zusammenpassen und damit das Logo des KLI zeigen. Und davon habe ich jetzt alle drei.
Also man sieht, du bist ein Profi.
Genau, und nicht viele haben diese drei Pins.
Ja. Und unten, das sieht ein bisschen aus wie ein Orden mit so einem roten Stück Stoff. Und
ja, das hier ist der rote Orden, den habe ich bekommen vom KLI für meine Mitarbeit bei Star Trek Discovery. Den haben nur drei Leute bekommen, weil ja zwei der Leute haben die Texte übersetzt. Das war Robin Stewart, die auch bei uns am Klingonischkurs am Saarbrücken war. Die kam ja aus Kanada nach Saarbrücken und das war die klingonischen Dialoge für Star Trek Discovery übersetzt hat. Und meine Leistung an der Serie waren klingonische Untertitel. Ich habe für die Firma Netflix klingonische Untertitel bereitgestellt für die komplette erste Staffel. Leider sind die nicht mehr zu sehen, weil die Serie nicht mehr bei Netflix verfügbar ist. Das ist sehr schade.
Du bist im normalen Leben Architekt und baust von der Garage bis zum Mehrfamilienhaus alles Mögliche. Was ist dann ja diese Sprache und das Beschäftigen damit für dich? Ein bisschen Ausgleich zu der Arbeit als Architekt oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja komplett was anderes, so wie das bei jedem Hobby ja auch ist. Viele sagen ja, warum machst du sowas? Das hat doch keinen Sinn. Aber um ganz ehrlich zu sein, jedes Hobby hat doch keinen Sinn. Kein Mensch macht ein Hobby, um daraus irgendein Resultat zu haben. Und das wichtigste Resultat beim Hobby ist, dass man Spaß daran hat, dass man eine Ablenkung hat, dass man einfach mal was komplett anderes macht. Und davon abgesehen arbeite ich an meinem Hobby auch genauso penibel und genau wie meinem Beruf. Also so ganz getrennt ist das nicht.
Du bist mittlerweile ja gut bekannt oder darf man vielleicht auch sagen befreundet mit dem Erfinder der klingonischen Sprache. Was verbindet euch inzwischen neben der Sprache auch?
Ja, in der Tat. Ich war, als ich ihn das erste Mal traf, was jetzt 25 Jahre her ist, war ich sehr eingeschüchtert und habe mich gar nicht getraut, mit ihm zu reden. Und viele Jahre hatte ich keinen Kontakt und irgendwann hatten wir unser 10-jähriges Jubiläum und ich dachte so, ich frage ihn mal, ob er kommen will. und war total überrumpelt und überrascht, dass er ja gesagt hat.
Ins Saarland zu kommen?
Er ist zu unserem 10-jährigen Jubiläum ins Saarland gekommen und dann dachte ich so, okay, das ist ja eine so große Ehre, vielleicht besucht er uns zum nächsten Jubiläum. So, und dann gingen die Jahre ins Land und irgendwann dachte ich so, warum muss man jetzt 10 Jahre warten? Und ich habe ihn kontaktiert und habe dann gesagt, du hör mal, warum kommst du nicht einfach so mal vorbei? Muss ja kein Jubiläum sein. Und er hat dann zugestimmt, er hat dann einfach seinen Urlaub damit kombiniert, weil er hat ja andere Bekannte auch in Europa. Und mit der Zeit war es dann so, dass er wirklich jedes Jahr gekommen ist. Ich glaube, ab dem Jahr 2014, 15, 16, 17 ist er jedes Jahr gekommen zu unserem Klingonischkurs nach Saarbrücken. Er macht das auch gerne, er verlangt dafür auch keine Gage, also wir laden ihn ein natürlich. Und da ist schon eine Art Freundschaft entstanden. Er ist auch zwischendurch sogar einmal oder sogar zweimal zu uns ins Saarland gekommen und hat dann hier mal eine Woche Urlaub gemacht, weil er ist wirklich ein sehr freundlicher, sehr netter, liebenswerter Mann. Und er unterstützt uns mit allem, er hat Spaß dabei, also wir führen ihn dann durchs Land, wir zeigen ihm die Sehenswürdigkeiten des Saarlandes. Ihr könnt mal gucken, auf meiner Webseite habe ich ein Foto mit ihm vor der Saarschleife. Ich dachte mir so, wenn man ein Foto macht, dann dieses, ja. Und ich war mit ihm auch schon am Saarpolygon. Ich habe ihm wirklich so mal die Schönheiten des Saarlandes gezeigt, damit er sieht, was es hier alles so Schönes zu sehen gibt.
Und da geht es ihm wahrscheinlich wie vielen, wenn sie mal ins Saarland kommen, fühlen sich wohl und kommen gerne wieder.
Ja, genau so ist es, ja. Und er unterstützt uns auch sehr gerne bei unserem Klingonischkurs. Er ist dann gerne dabei. Er findet das auch großartig, was wir hier machen. Also er unterstützt das wirklich und auch wenn wir neue Wörter brauchen, dann gibt er uns die gerne. Mhm. Und anfangs war das dann mal so ein Wort, dann war man ganz stolz, dass man eins bekam. Inzwischen kriegen wir jedes Jahr so zwischen 50 bis 80 neue Wörter, die wirklich sehr nützlich sind. Also dadurch wird ja Klingonisch sehr alltagstauglich. Und ja, das macht einfach Spaß, mit ihm das zusammenzumachen.
Was ist da zuletzt noch an Wörtern dazugekommen aus dem Alltag, die ihr quasi von ihm bekommen habt?
Dieses Jahr hat zum Beispiel jemand gefragt, also ein Teilnehmer von uns ist Mathematik- und Physiklehrer, der wollte die Wörter haben für Quotient, Summe, Produkt und Differenz. So ganz mathematische Begriffe und Logarithmus, ja. Ich weiß auch gerade nicht, was die Wörter sind, weil sie so neu sind, die habe ich mir noch gar nicht angeeignet. Ja, und manche Leute fragen auch nach Begriffen für Nahrungsmittel oder für Essen.
Zum Beispiel,
ja. Zum Beispiel hat man ja für Sherlock Holmes hat man das Wort für Ermittler gesucht, das ist Kletch. Da sieht man wieder diese Silbe. Ist jemand, der etwas macht und Kletch heißt ermitteln, also Kletch. Und die Wörter, die wir dieses Jahr gelernt haben, die kenne ich noch gar nicht alle auswendig, weil die so neu waren. Zum Beispiel, jemand hat das Wort für ein Medium gesucht, ein Medium, was Kontakt hat zu den Geistern. Das Wort ist Ka-Re-Vel. Das Wort ist ja typisch klingonisch und ja, ein Wort für geladen sein.
Also da muss selbst der Experte noch ein bisschen Vokabel nachlernen.
Ja, genau. Das ist ja auch das Schöne, dass wir jedes Jahr neue Vokabeln lernen, die man aber auch anwenden kann. Also es sind nicht nur seltsame Begriffe, die man nie braucht. Ich habe früher immer gedacht, für was brauche ich jetzt das Wort für Manövriertriebwerksdüsen? Ja, bis ich dann mal einen Text für die NASA übersetzt habe. Okay, dann kam es dann doch vor. Ja, die Sprache ist einfach sehr vielseitig.
Wie viel Klingone steckt inzwischen auch in dir, nachdem du dich so intensiv mit der Sprache beschäftigt hast?
Also ich denke mal, dass die klingonische Sprache auf mich selbst wenig Einfluss gehabt hat. Also ich bin jetzt nicht viel anders geworden, sondern es ging eher in die andere Richtung. Ich mag die klingonische Sprache, weil sie so direkt ist, weil sie so simpel ist und weil sie das sagt, was man sagen will. Es ist also nicht so, dass ich jetzt irgendwie aggressiver geworden bin, weil klingonisch so formuliert ist, sondern es ist umgekehrt. Mir gefällt es, dass man mit dem Klingonischen ganz präzise sagen kann, was man sagen will. Und das hat mir immer schon gut gefallen.
Wann trefft ihr euch wieder? Nächstes Jahr auch in Saarbrücken wieder zum Sprachkurs?
Unser Sprachkurs hat sich ja etabliert immer Mitte November. Nächstes Jahr ist der Termin am Wochenende vom 19. bis zum 22. November. Und wichtig ist, dass man sich dafür anmelden muss, weil wir eine begrenzte Teilnehmerzahl haben. Also es geht nicht, dass man einfach hingeht, sondern das wird alles sehr genau organisiert und geplant, damit wir auch nicht zu viele Leute sind. Wir losen auch aus, also wirklich blindes Lossystem, um zu sehen, wer kommen kann, um zu vermeiden, dass es zu viele sind.
Also die Plätze sind dann offenbar begehrt.
Die Plätze sind begehrt. Wir hatten dieses Jahr über 150 Anmeldungen. Wir könnten die natürlich zulassen. Das Gebäude ist groß genug. Aber das würde den Rahmen sprengen, wortwörtlich, weil es dann unpersönlich wird. Und das würde auch den Charakter der Veranstaltung stören. Denn jeder Lehrer weiß, mehr als 30 Schüler geht nicht. Und ich habe schon 60. Da will ich nicht vor 150 Leuten stehen.
Aber schön zu sehen, welche Rolle das Saarland für die Weiterentwicklung der klingonischen Sprache gespielt hat und immer noch spielt. Was planst du als nächstes mit der Sprache?
Ja, also grundsätzlich arbeite ich immer daran, die klingonische Sprache weiter zu fördern. Aktuell habe ich jetzt keine Projekte in Sicht, wobei ich sagen muss, meine Frau haut mich wahrscheinlich, wenn ich sage, dass ich ein neues Buch arbeite. Aber Ideen kommen immer schnell auf und es wird nicht lange dauern, bis wieder was Neues kommt. Aber grundsätzlich bin ich immer aktiv. Ich bin in verschiedenen Portalen unterwegs. Bei YouTube habe ich ja meinen Kanal, wo ich immer wieder was über Klingonisch rede. Vielleicht kommt ein neues Lied heraus, vielleicht kommt ein neues Buch. Oder ich arbeite einfach nur an meiner Internetseite, in der ich über die klingonische Sprache spreche. Und es ist ein Hobby, was ich sehr gerne mache und das werde ich auch weiter ausarbeiten.
Und was dir auch nicht langweilig wird, und da hoffen wir, dass deine Frau da jetzt gerade vielleicht nicht zugehört hat, wie verabschieden sich Klingonen?
Klingonen verabschieden sich gar nicht, die gehen einfach.
Dann sage ich aber noch, bevor du gehst, vielen Dank für das Gespräch und schön, dass du mein Gast warst.
Gut, dann möchte ich aber doch, bevor ich gehe, noch einen letzten Gruß loswerden. Und zwar, Klingonen verabschieden sich ja nicht, aber es gibt ein Grußwort, was man gerne verwendet als Verabschiedung. Und das ist das Wort Krabla. Und das bedeutet viel Erfolg.
Danke.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.